zum Ablauf dieses Vormittags, dieses Gottesdienstes. Wir haben zwei Teile geplant, Teil 1, Teil 2, zwischendrin eine Pause mit einem Lied zum Thema. Und Teil 1 bestreite ich, Teil 2 der Herr Pfarrer zusammen mit mir. Es geht um das Thema Krise, Krisenbewältigung, was es dazu braucht, auch Krisenvermeidung, Krisenmanagement. Das wäre das Thema. Im ersten Teil, etwa 20 Minuten, möchte ich ein paar grundsätzliche Dinge sagen zu Krisen, Krisenentstehung und zu bestimmten Begriffen, die wir heute im Rahmen des Krisenmanagement gebrauchen. Im zweiten Teil des ersten Teils, also meines Teils, werde ich dann ein Fallbeispiel geben, einen relativ typischen, aber auch relativ traurigen Fall, eines Menschen, der eine Karriere gemacht hat und einen gewaltigen Einbruch erlebt hat. Einfach damit man einmal sieht, vom Aufstieg zum Fall, in die Krise, die dann nicht notwendigerweise immer eine Katastrophe ist, sondern auch eine Chance sein kann. Das wäre etwa so der Ablauf, und wir werden dann im zweiten Teil einmal diese Geschichte etwas aufarbeiten. Was ist denn da passiert? Was kann man denn da tun, um da wieder rauszukommen? Das wäre etwas der Ablauf. Und wenn Sie einverstanden sind, ich höre keinen Widerspruch, dann machen wir das so, oder? Gut, noch ein Wort zu mir. Ich war, wie Herr Ledergerber gesagt hat, immer in der Krebsmedizin tätig und immer an Universitäten. Ich bin also ein Akademiker. Und das sagt schon viel aus. Nach meiner Pensionierung 2002 habe ich dann in Zürich und auch in Rapperswil noch eine Praxis betrieben. Aber ich habe dann nicht mehr, wenn man so sagt, Döktorlet, sondern zu mir sind Menschen gekommen in einer kritischen Lebenssituation, vor allem Menschen mit Krebs, Patienten kurz nach der Diagnose Krebs, was häufig ein gewaltiger Schlag ist für Sie und Ihre Angehörigen. Und mit der Frage, was kann ich selbst für mich tun? Das klingt schon so etwas an für das heutige Thema. Was kann ich selbst für mich tun? Und das ist für einen Mediziner, der noch aus dem letzten Jahrhundert stammt, also für mich. Ich habe 1962 angefangen mit meiner medizinischen Tätigkeit am Kantonsspital in Basel. Das ist schon eine merkwürdige Frage. Wenn ein Patient einen Arzt fragt, was kann ich selbst für mich tun? Das ist etwas, was auch am Image oder Selbstverständnis eines Arztes etwas kratzen kann. Wenn jemand etwas kann tun für Sie, dann bin doch ich, der Doktor. Das bin doch ich, der Doktor, der etwas tun kann. Wollen Sie sich jetzt in meine eigenen Angelegenheiten einmischen? Und Sie können sich das heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber uns war es damals am Kantonsspital in Basel 1962 noch bis 1970 verboten, einem Patienten die Diagnose zu sagen, speziell Krebs. Das war verboten. Wem gehört denn die Krankheit? Dem Arzt. Wem gehört denn das Röntgenbild des Patienten? Dem Radiologen. Wer gehört denn das Blutbild des Patienten? Dem Hämatologen. So haben wir noch gedacht, so sind wir noch erzogen worden. Aber das gehört alles dem Patienten. Wir Mediziner sind Dienstleister. Aber das wurde uns erst später bewusst. Und der große Arzt Paracelsus aus Einsiedeln, später Karl Jaspers, der Philosoph an der Universität Freiburg, der hat einen ganz wahnsinnig interessanten und die Medizin prägenden Satz gesagt. Die Kraft des Arztes liegt im Patienten. Hat denn der Patient Kraft, Kräfte, um seine Krankheit, seine Krise, seine Katastrophen selbst zu überwinden? Oder ist das nur eine Angelegenheit der Medizin? Und aus dieser Auffassung, die heute sehr verbreitet ist unter unserer Bevölkerung und bei Patienten, auch ich habe Kräfte zur Überwindung von Krankheit, kommt dann diese Frage, was kann ich selbst für sich tun? Und die Praxis, die ich über viele Jahre bis vor kurzem noch betrieben habe, da ging es darum, diese Patienten zu coachen in der Frage des Selbstmanagements in der Krise. Ich wollte Ihnen das sagen, damit Sie etwas Hintergrund wissen und auch wissen, welches auch meine Erfahrungen hier sind. Nun, die Frage, was kann ich selbst für sich tun, resultiert aus einer ganz bestimmten Auffassung. Ich mache das vielleicht am besten schnell an einer Skizze klar. Sehen Sie das auch dann einigermaßen? Ja? Okay. Wir haben hier in der Mitte K. K steht für Krankheit, Krise, Katastrophe in unserem Leben. Aber ich bleibe jetzt mal dabei. So, Krankheit. Wie überwindet man eine Krankheit? Fragen Sie den Arzt. Der Arzt A sagt, indem ich die Krankheit mit meinen Möglichkeiten, meinen Pfeilen behandle. So überwindet man Krankheit. Ich behandle als Arzt die Krankheit. Ich behandle ja nicht kranke Menschen, also anwesende Ärzte, Simon und so weiter, ihr Praktiker seid natürlich ausgeschlossen. Aber wir Akademiker, und so ist noch heute die Lehre, sind vor allem so erzogen, ein kranker Mensch wird behandelt, indem man seine Krankheit behandelt. Und es gibt nicht wenige noch unter uns Medizinern, ich darf das heute längst pensioniert und fern von aller Verletzlichkeit durch meine Kollegen behaupten, viele von uns, zum Beispiel Chirurgen, wären froh, es käme das gebrochene Bein allein ins Spital und der Rest bleibt zu Hause. So. Aber jetzt kommen diese Patienten und sagen, was kann denn ich selbst für mich tun? Es gibt offensichtlich um die Krankheit herum einen Menschen, ein Patient oder ein Ich selbst, der behauptet, es hat doch nicht nur die Medizin ihre Pfeile. sondern ich habe doch auch meine eigenen Pfeile gegen die Krankheit oder zur Überwindung der Krankheit und der Krise. Ich habe doch auch meine eigenen Möglichkeiten. Und wir nennen das Ressourcen. So viel zum Grundprinzip, warum Patienten fragen, was kann ich selbst für mich tun? Sie hinterfragen nicht die Medizin. Sie hinterfragen sich selbst. Das ist das Grundprinzip. So. Und nun, ich habe noch 10 Minuten. Heute ist Abstimmungssonntag. Und jetzt machen wir mal eine Abstimmung. Ich möchte euch jetzt, darf ich euch sagen? Ja, okay. 2 Fragen stellen, A und B. Und dann frage ich, wer glaubt A? Und dann frage ich, und wer glaubt B? Jetzt wollen wir einmal sehen, wie hier die Stimmenverteilung ist. Und die Frage lautet folgendermaßen. Sie zielt ab auf unsere Überzeugung, habe ich selbst Kräfte in mir, um die Krankheit zu überwinden? Nehmen wir durchaus das Beispiel Krebs. Wer von euch glaubt, jetzt kommt A, wer von euch glaubt, dass es neben der Medizin auch den Patienten braucht, die Kraft des Patienten, um die Krankheit zu überwinden? Wer das glaubt, möge jetzt bitte die Hand erheben. Also das ist viel zum Zählen. Dann machen wir die Gegenprobe. Wer von euch glaubt, dass es nur die Medizin braucht? Oder wer von euch ist da nicht ganz sicher in dieser Frage, um die Krankheit zu überwinden? Das wäre Frage B. Wer glaubt, dass es mit den eigenen Kräften eigentlich nicht so funktioniert? Bitte Hand erheben. Die Frage nicht ganz verstanden worden. Es hat sich keine Hand bewegt. Also wir halten fest, die Mehrzahl der Menschen, die hier im Raum sind, glauben über eigene Kräfte zur Bewältigung von Krankheit, Krise, Katastrophe zu verfügen. Und doch kommen Sie zur Beratung oder zum Coaching, zum Herr Doktor, wo da oben an der Technik sitzt, oder zu mir oder zu anderen und sagen, was kann ich selbst für mich tun? Man glaubt also, man hat Möglichkeiten, aber offensichtlich kennt man die Möglichkeiten gar nicht genügend. Das gilt nicht für alle, aber es gilt für sehr viele Menschen. Was kann ich selbst für mich tun? Und damit wieder zurück in die Praxis. Mit dieser Frage kamen dann Patienten zu mir. Was kann ich selbst für mich tun? Weiß ich das? Ich kenne ja diesen Menschen nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie für Kräfte haben, für Ressourcen, für Möglichkeiten, was Ihnen gegeben ist. Also folglich frage ich natürlich zurück und sage, ja, wer sind Sie denn selber? Wer sind Sie denn selbst, wenn Sie schon fragen, was kann ich selbst für mich tun? Ich könnte euch jetzt hier ein Kabarett aufführen. Was es da für Antworten gibt. Ja, ich bin Chefeinkäufer bei der Migros und im Nebenberuf Vizepräsident von der Blasmusik von Obermeilen. Typische Antwort für einen Mann, oder? Ja, ich bin Vater von 2 Kindern und sehr viel unterwegs, Handlungsreisender. Bist du das? Oder Frauen sagen häufig, darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. Ich war eigentlich immer da für andere. Eine ganz typische. Ich war eigentlich immer da für andere. So, und jetzt war dann in der Praxis, in der Coaching-Praxis, Selbstmanagement-Praxis, geht es jetzt darum, mit dem Patienten oder dem Menschen in einer Krise zusammen herauszuholen, was in ihm an Ressourcen, an Kräften und an Möglichkeiten steckt. Und hier hat C.G. Jung etwas ganz Fundamentales immer wieder betont. Krisen, Krankheiten, Katastrophen im Leben von uns Menschen sind etwas Selbstverständliches. Das ist normal. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, normal ist auch, dass wir in uns über ein riesiges Potenzial an Möglichkeiten und Kräften verfügen, um Krankheiten, Krisen, Katastrophen und alles mögliche Unbill im Leben zu überwinden. Also es kommt der Schicksalsschlag, aber wir haben die Möglichkeiten. Aber die Menschen, wir Menschen unserer Zeit, wissen häufig nicht mehr, was uns an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Das hat damit zu tun, dass viele von uns Krisen überhaupt noch nie erlebt haben. Wir haben wenig Krisenerfahrung. Wir haben nie richtig uns eigentlich analysiert, was haben wir denn für Möglichkeiten. Und dazu hat Albert Schweitzer gesagt, ein schönes Wort geprägt und hat gesagt, die Tragödien in unserem Leben, die da so passieren, das ist eigentlich gar nicht die Tragödie unseres Lebens. Sondern die eigentliche Tragödie unseres Lebens ist, dass wir mit diesen Tragödien nicht mehr umgehen können. Und das lernt man in der Krise. Und dazu ist sie vielleicht auch da. Und jetzt habe ich noch 4 Minuten, um Ihnen ein Fallbeispiel zu geben. Der Fall bin ich. Ich bin dieser traurige Fall. Also wie Herr Ledergerber gesagt hat, ich bin Krebsmediziner, Laufbahn an der Universität und hatte schon früh die Gelegenheit, sehr früh, fast zu jung, eine Universitätsklinik zu übernehmen an der Universität Göttingen in Deutschland. In einem medizinischen Departement zusammen mit 4 anderen Chefärzten. Und ich bin dort in ein akademisches Umfeld geraten, was ich von Basel her nicht kannte. Außerordentlich kompetitiv. Und man sagte mir, Sie müssen sich jetzt einen Namen machen. Also der Name Nagel muss jetzt bekannt werden in Deutschland. Sie müssen sich jetzt ein Imperium aufbauen. Ein eigenes Reich. Eine eigene Schule gründen. Schule sind Schüler, Lehrer, junge Ärzte, die dann wiederum irgendwo ein Spital, eine Universitätsklinik übernehmen. Und irgendwann besetze ich alle Universitätskliniken in Deutschland und in der Schweiz mit Onkologen, die aus meiner Schule kommen. Das ist dann die Schule Nagel. Okay. Du musst dich lernen, durchsetzen. Und so eine medizinische Fakultät hatte ich noch nie erlebt, aber das ist ein Rudel von Wölfen. Und wenn du nicht auch beißen kannst, dann bist du hinten mit eingezogenem Schwanz. Also lernt man das. Also setzt man sich durch, macht sich einen Namen, baut sich sein Reich, schaut, dass einem sein eigener Wille durchgesetzt wird. Man wird Akademiker, man muss publizieren, immer publizieren, publish or perish. Entweder publizierst du oder du wirst vergessen. Ich habe über 700 wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Ich war akademischer Lehrer. Mein Hörsaal war voll. Die Studenten waren ruhig. Am Anfang zwar Post-68er, als ich da hinkam, da ließen da die jungen Frauen, die strickten dann da im Hörsaal und haben noch ihre Kinder laufen lassen. Das war alles ungewohnt, aber man kann sich dann da durchsetzen. Ich habe viele Leute ausgebildet. Ich war Lehrer, ich war Forscher, ich habe ein großes Labor geleitet. Ich wurde dann eingeladen in internationale Gremien für Ausbildungen. Ich habe Zeitschriften herausgegeben. Ich war in Gutachtergremien. Ich war Berater des Bundesministeriums in Deutschland für Forschung und Technologie auf dem Bereich Krebs. Sie haben Ihren Namen gemacht. Und das ist ungeheuer stressig. Das können Sie sich kaum vorstellen, was man alles parallel machen muss. Lehrer, Akademiker, ausbilden, forschen, Patienten und dann diese Krebspatienten. Das war damals anfangs der 80er Jahre. Da waren die Resultate der Krebsmedizin, der Chemotherapie noch schlecht. Die sind noch gestorben. Im Gegensatz zu heute, wo die Resultate besser sind, das geht bei einem relativ empfindlichen Menschen, wie ich bin, wirklich an die Substanz. Und dann die Familie, die Kinder unglücklich, in Basel happy, nach Norddeutschland in dieses aggressive Umfeld. Ja, aber nein, man gibt nicht auf, du musst dir einen Namen machen und so weiter. Aufstieg. Und du kriegst Preise und Ehrungen. Das tut saugut. Aber eines Tages habe ich das Gefühl, es läuft mir nicht mehr so ring. Ich bin irgendwie müde. Ich bin wie ein Schiff, das eine Bugwelle vor sich her schiebt. Und die Bugwelle wird immer größer und das Schiff versucht dagegen anzugehen. Ich konnte plötzlich nicht mehr zu diesen sterbenden Patienten gehen. Das war einfach zu viel. Ich mochte nicht mehr. Ich dachte, was ist nur los? Dann kam es zu einer Ehekrise. Daran ist dann meine Ehe auch zerbrochen. Meine Frau ging zurück in die Schweiz mit den Kindern. Und ich bei der Visite eines Tages schaue mir meinen Arm an und denke, was ist denn das? Da hat es so rote Flecken, Blutungen. Ich habe dann Blut genommen, bin ins Labor, Mikroskop, mir mein Blut angeschaut. Eine voll entwickelte, akute Leukämie. Wumm. Und jetzt, aber damit konnte ich noch einigermaßen umgehen. Ich dachte ja irgendwie, du musst einfach zurück, dich erholen, Neuanfang, Chemotherapie machen. Aber dann hatte ich, jetzt zurück zum Thema, schon damals die Grundauffassung, ich werde nicht gesund und kann diese Krankheit nicht überwinden. Oder diese ganze Situation. Nur durch die Medizin und durch die Chemotherapie und den Eingriff von außen. Es braucht auch mich selbst. Verstehen Sie? Und wenn ich nicht mich entdecke und meine eigenen Kräfte, dann habe ich keine Chance. Und dann habe ich mich gefragt, wer bin ich denn selbst? Und jetzt kam eigentlich der wirkliche K.O.-Schlag. Konnte mir keine Antwort geben. Ich hatte mich verloren. Versteht ihr, um ein Bild zu gebrauchen, ich war wie ein Mensch, der in seinem Garten steht. Und in seinem Garten hat er Spiegel, 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 Spiegel um sich herum aufgebaut. Und er sieht sich in diesen Spiegeln. Hier der Chef, dort der Präsident, dort der Mann, der das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, dort der Herausgeber von Zeitschriften, dort der erfolgreiche Forscher. Aber wo ist denn meine Identität? Ich habe gelebt aus diesen, man nennt das Identifikationen. Identifiziert mit dem Erfolgreichen, identifiziert mit dem Menschen, der irgendwie Einfluss hat und Macht. Aber ich war wirklich am Nullpunkt. So viel zum ersten Teil.
Ja, Professor Gerd Nagel, man könnte erschlagen sein, ob den vielen Ehrungen, akademischen Dingen, die in Ihrem Leben da sind, da waren, und dann die Krise mit dieser Krankheit, mit der Identität. Wenn man so im Licht steht der akademischen Welt und diese Diagnose bekommt, da steht ja viel auf dem Spiel. Wie haben Sie das überwunden? Wie konnten Sie damit umgehen, mit dieser Diagnose? Also auf der einen Seite die Frage nach Identität, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen. Aber was geht da ab in Ihnen? Was ist da in Ihnen abgegangen in Bezug auf Ihre Kollegen, die ganzen Publikationen und jetzt selbst Diagnose Leukämie?
Ja, ein erstes Problem ist natürlich nicht diese tödliche Diagnose. Das kannte ich ja, dieses Thema, oder von meinem Beruf her. Nein, eine Herausforderung ist sicher, ich wollte partout in meinem Amt bleiben. Ich habe das geliebt, oder diese Welt. Aber es ist einfach so, in diesem Umfeld, wenn man dann so eine Diagnose bekommt, man ist ja permanent eigentlich scharf beobachtet von möglichen Nachfolgern. Oder? Wann geht er endlich? Wann können wir kommen? Das ist ja ein ungeheuer Konkurrenzkampf. Und die Diagnose, so eine Krebsdiagnose für einen Chef, also einen Menschen wie mich, hätte bedeutet, so habe ich wenigstens gedacht, ich kriege keine Gelder mehr für die Forschung, ich kriege keinen guten Nachwuchs mehr, ich bin niemandem am besten heiß rumgang. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich gesagt, diese ganze Krise, ganze Situation geht niemandem was an, sonst werde ich nur demontiert. Und entsprechend habe ich dann die Chemotherapie gemacht und anstatt 2 Wochen Chemotherapie im Spital, 3 Wochen Pause, habe ich die Chemotherapie auf ein Wochenende konzentriert. Das kann man machen. Bin am Freitagabend Chemotherapie, Sonntagabend, am Montag war ich wieder an meinem Arbeitsplatz. Und so hat das mein Umfeld nicht mitbekommen, bis auf 2, 3 Leute.
Also Sie haben das ein Stück, Sie haben das versteckt?
Ja, natürlich.
Dass das ja niemand erfährt. Das ist ja eine ungeheure Anspannung für den Menschen, für Sie selbst, für den Akademiker, für den Menschen, der sich fragt, auch bezüglich seiner Identität. Sie haben dieses Bild gebracht vom Schiff und der Bugwelle und man versucht, Kraft zu investieren, schafft es nicht, die Bugwelle ist stärker. Wie kam dann da der Glaube zum Zug? Hat Glaube damit etwas zu tun in Ihrem Leben, dass Sie hier Kräfte gefunden haben zur Bewältigung dieser Bugwelle?
Also jetzt geht er wirklich ans Eingemachte hier. Ich würde sagen, das Gespräch wird wahrscheinlich einfacher, wenn wir uns jetzt duzen.
Okay. Gerd, freut mich herzlich.
Gut. Dann kann er nämlich unverschämter fragen und ich kann unverschämter antworten.
Also ich habe jetzt halt zuerst unverschämt gefragt.
Also, Gust. Ja. Seine Frage, was spielte denn der Glauben für eine Rolle? Ich komme an sich aus einem christlichen Elternhaus. Ich habe meinen Vater sehr früh verloren, sehr früh. Das war eine der großen Katastrophen in meinem Leben, aber das ist heute nicht das Thema. Meine Mutter, eine sehr gläubige Frau, 7 Kinder, hat diese Kinder großgezogen und sie hat versucht, uns im christlichen Glauben zu erziehen. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, zu beten. Und eine Selbstverständlichkeit, man macht ja viele Prüfungen, oder? So in so einer Laufbahn, war für mich eine Selbstverständlichkeit, am Abend vor der Prüfung, oben aus dem Kasten heraus, meine Bibel zu holen und in der Bibel zu lesen und natürlich zu beten: Gott, mach doch, dass das morgen gut kommt. Gott, mach doch, dass ich im richtigen Moment die richtigen Antworten weiß. Und Gott, hilf mir, dass ich diese Prüfung bestehe. Amen. Ja, und dann ging die Prüfung gut. Natürlich mit Gott, oder? Und dann habe ich das Buch wieder ins Ding gestellt. Und ich habe selbstverständlich auch immer gebetet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Und so weiter, und so weiter. Also ich bin Christ gewesen. Und jetzt in dieser Krise habe ich gesagt, welche sind denn meine Ressourcen? Ich habe mich dann 10 Tage zurückgezogen und habe an mir geforscht, bis ich herausgefunden habe, wer ich bin. Und da spielte natürlich der Glaube auch eine Rolle. Aber in diesem Sinne, Gott, jetzt muss ich mir helfen, da durchzukommen. Amen.
Ist das dabei geblieben oder hat sich dein Glaube vertieft? Du hast ja einmal gesagt, dass die Krankheit der beste Lehrmeister geworden ist für dein späteres Leben.
Die Krankheit ist der beste Lehrmeister geworden für das Verständnis der Rolle des Patienten. Oder dafür war meine Krankheit. Ich habe das selber erlebt und habe plötzlich erlebt, wie man auch mich kaum informiert hat. Ich musste immer fragen. Oder sogar meine Kollegen haben bei der Behandlung, ich musste immer wieder fragen, ich habe gemerkt, was bist du? Fällst in eine derartige Rolle eines passiven Opfers, eines gnadenlosen Schicksals und einer ebenso gnadenlosen Medizin. Oder? Und das, dagegen habe ich mich dann natürlich gewehrt, gegen diese Dinge. Ja? Und was ist deine Frage?
Ja, ich möchte jetzt noch etwas nachhaken. Eben der beste Lehrmeister, die Krankheit in Bezug auf Glauben. Hat sich da etwas verändert in der Krise, in der Tiefe, in diesem Kämpfen? Was sind die eigenen Möglichkeiten? Wo stehe ich an?
Also die Krankheit hat mir geholfen, den Patienten und das Patientsein wirklich zu verstehen. Okay? Der Glaube hat mir sicher auch geholfen. Das ist eine von meinen Ressourcen gewesen, aber eine nicht sehr starke. Oder der eigentliche Glauben, was mich heute bewegt, das ist eine völlig andere Situation, ein völlig anderer Glaube. Und das brauchte ein zweites Erlebnis.
Und wie geschah dieses zweite Erlebnis?
Nun ja, nach dieser kritischen Phase dort, ich habe dann diese Krankheit überwunden, bin wieder in mein Amt und weiter in den alten Trott hinein, nur habe es dann eben einigermaßen hingekriegt. Meine Familie war dann wieder zurück in der Schweiz und ich habe dann mehr oder weniger auch zu den Kindern die Beziehung abgebrochen. Oder sie zu mir. Weil ich war dann immerhin derjenige, der doch die Familie kaputt gemacht hat. Und ich kriege eines Tages ein Mail, und das war noch gar nicht so lange her, das war im Jahr 2005. Und da war ich schon 69. Von meinem Sohn. Und er schreibt: Pa, da ist ein Wochenende in der Schleife, in Winterthur. Es geht um das Herz des Mannes. Für Männer, oder? Das Herz des Mannes. Und Michael Herwig hat das geleitet damals. Kommst du mit? Da habe ich gesagt, selbstverständlich komme ich mit. Wir sind dann dahin und dachten, mal sehen, was da so kommt, oder? Und dann hat der Michael Herwig über das Herz des Mannes geredet und kommt dann irgendwann mit diesem Satz aus den Sprüchen: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Oder gib mir, meine Tochter, dein Herz. Oder gib mir, mein Kind, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und da habe ich gedacht, oh, das hat mich irgendwie plötzlich berührt. Und ich habe dann den Herweg nicht mehr wahrgenommen und was dann gelaufen ist, nicht mehr wahrgenommen, sondern ich habe mir diesen Satz gesagt in einer Art und Weise, wie überhaupt das Wort Gottes erst anfängt zu reden. Wenn ihr diesen Satz mal mit nach Hause nehmt, gib mir, mein Sohn oder meine Tochter, dein Herz, dann sprecht euch diesen Satz mal folgendermaßen vor. Betont jedes Mal, sagt immer wieder diesen Satz und betont jedes Mal ein anderes Wort. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, seid Gott, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Gib mir dein Herz, mein Sohn. Und so habe ich diesen Satz gewälzt und auf einmal, nur dadurch wurde mir die ganze Wucht dieser Aussage bekannt. Und ich bin irgendwo, da war auch ein Kreuz dahin und ich, also diesen Moment, ich kann fast nicht beschreiben, ich war nur noch in Tränen. Und ich bin auf die Knie und habe gebetet und mich entschuldigt. Denn ich habe ja immer gebetet. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich habe gesagt, Gott, was habe ich eigentlich gemacht? Mein ganzes Leben. Mir hat man gesagt, du musst dir einen Namen machen, du musst dein Reich bauen, du musst deinen Willen durchsetzen. Und ich habe gebetet, dein Wille geschehe. Und habe mich umgekehrt und habe gemacht, was ich wollte. Ich habe doch Gott nie gefragt, ja, was willst du denn überhaupt? Was willst du denn von mir? Und von da an, ich will sagen, habe ich wirklich angefangen zu leben. Und das hat, da habe ich plötzlich erfahren, was Glauben ist, was Gottes Beziehung ist. Und ich habe auch einen ersten feinen Geruch in die Nase bekommen, was Identität ist.
Darf ich hier gleich noch anknüpfen? Das ist ja sehr spannend. Du sagst auch an anderer Stelle, die Frage der Identität ist die Tragödie des Mannes, des modernen Menschen, worüber uns wir uns definieren. Wie meinst du das?
Ich habe viel mit Männern zu tun, so in der Männerarbeit, weil mich interessiert, was ist ein Mann? Ich verstehe sehr wenig von Frauen, ich finde das auch gut so. Ja, das sind, Frauen sind für mich, ich sage das immer den Männern, Frauen sind nicht Nüsse, die man knacken muss als Mann, sondern es ist ein Mysterium, das man bewundern muss. Amen.
Amen. So.
Aber bei Männern ist das natürlich anders, oder? Und so in dieser Männerarbeit. Und ich habe viele Männer gefragt, wer bist denn du? Und dann kam immer diese Antwort, ich bin Lastwagenchauffeur, oder? Oder irgendetwas anderes. Du bist doch nicht Pfarrer, du bist schon Pfarrer. Aber dein Ich selbst, Gust selbst, das ist auch Pfarrer, klar, du bist wahrscheinlich mit Leib und Seele Pfarrer. Ja.
Ja. Okay, aber wie finden wir echte Identität?
Die finden wir
nicht. Und was hat Gott damit zu tun oder kann damit zu tun haben?
Ich werde jetzt einmal mich etwas rauslehnen aus dem Schiff oder aus dem Fenster. Ich glaube, wir können unsere Identität nicht finden. Wenn du mich fragst, habe ich meine Identität gefunden? Die Antwort ist ganz klar, nein. Aber ich bin auf dem Weg dazu. Identität ist kein Zustand. Das ist ein eine Entwicklung hin zu etwas. Und da kommt die Frage, die Gust gestellt hat, wie würde man denn Identität definieren? Und ich habe natürlich immer probiert, solche mehr philosophischen Fragen auch aus der Philosophie und so weiter zu definieren und Gott außen vor zu lassen, oder? Bis ich darauf gekommen bin, und das, da bin ich 100% überzeugt, ich kann Gott nicht umgehen, wenn ich nach Identität frage. Warum nicht? Die kürzeste Formel von Identität, die ich gefunden habe, ist die: Identität ist die Idee oder das Bild, das Gott von mir hatte, als er mich geschaffen hat. Ich bin 100%, ich habe null und nichts nie in der Bibel bezweifelt. Ich habe nicht alles begriffen, auch heute noch nicht, weil es ist ja wurscht. Irgendwann hocken wir am himmlischen Lager früher. Ja, und dann hocken wir dort mit Jesus und sagen, erzähl uns mal, was hast du eigentlich gemeint? Oder? Und, aber ich habe nie bezweifelt, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind seine Idee. Und dann hat er uns gemacht im Mutterleib und wir wurden. Aber wir wurden verändert durch das Leben, durch Erziehung, durch die Krisen, durch das Ego und. Und wir haben uns verloren, wie ich das eben versucht habe zu sagen. Und ich glaube, noch einmal, Identität definiere ich als das Bild, das Gott von mir hatte, als er mich geschaffen hat. So, folglich, wenn ich meine Identität finden will, komme ich um ihn nicht herum. Ich muss mich Gott annähern und ihn fragen.
Wie siehst du mich?
Wie siehst du mich? Und das ist eigentlich, sagen wir mal, ein zentrales Thema geworden in meinem Leben. Nicht, wie siehst du mich? Das interessiert mich nicht. Ich habe mich genug für mich interessiert. Ich interessiere mich heute nicht mehr für mich, sondern ich interessiere mich für die Beziehung zu Gott. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Nicht ich entdecke meine Identität oder finde sie, sondern die Identität findet mich. Also durch diese innige Beziehung im Leben mit Gott, mit dem Wort Gottes, mit meinem Credo, was ich glaube, oder mit meinem Verhalten, was ich prüfe am Ethos der Bibel sehr genau, oder mit meinem mich hingeben und zu sagen, Heiliger Geist, jetzt hier, wirke du in mir. Dann fängt das an zu wirken und dann wirst du, der du eigentlich hättest sein sollen. Ja, das wird man dann. Und das macht man aber nicht selbst, sondern das wirkt dann Gott in einem. Und das, und zuerst merkt man das gar nicht, da verändert man sich. Und plötzlich sagt mir mein Umfeld, meine Frau oder die Kinder, sagen, Pa oder Gerd, du hast dich verändert. Ich habe das gar nicht gemerkt.
Du sprichst etwas Entscheidendes an, oder vielleicht das Entscheidende, Beziehung zu Gott. Oder man kann ja auch an Gott glauben, ohne Beziehung zu haben zu ihm. Kannst du noch etwas dazu sagen, ganz kurz, wie lebst du denn Beziehung zu Gott? Oder eher mit dir?
Ich habe meine vielfältigen Tätigkeiten, natürlich nach der Pensionierung, auch in den Jahren danach, immer mehr reduziert auf ein paar wesentliche Dinge, die ich mache. Ich sage euch nachher dazu zwei, drei Worte noch. So, und nehme mir viel Zeit für das Wort Gottes. Das ist für mich sehr wichtig. Also diese Bibel, die da liegt, die ist so dick, die ist eigentlich nur so dick. Und der Rest sind Notizen und Zettel und Hineingeschriebenes und so weiter. Und ich versuche wirklich, dem Wort Gottes auf die Spur zu kommen. Und das sind Übungen, die manchmal mehrere Stunden am Tag, das kann ich nicht erlauben im Beruf, aber ich kann mir das heute erlauben, das ist das eine. Und das zweite, ich überprüfe sehr, sehr genau auch mein Verhalten. Ja. Und, ja.
Gut, wir merken eine lebendige Beziehung zu Gott in deinem Leben. Wir können nachher auch als Besucher, kann man uns auch fragen, wie kann man in so eine Beziehung finden. Ich werde vielleicht nachher noch ein paar Dinge dazu sagen. Aber abschließende Frage, Gerd, was hat sich durch die Beziehung zu Gott, diese Vertiefung der Beziehung, muss man ja sagen, bei dir, was hat sich da konkret verändert bei dir in deinem Leben?
Alles. Ruhe. Liebesfähigkeit. Ich kann heute zuhören. Ich habe eine Dialogform, eine Gesprächsform mit Gott entwickelt. Ich kann ihn fragen und bekomme Antworten. Nicht so, dass ich Stimmen höre, nein, aber ich bekomme Antworten. Ich bin glücklich. Ich bin bescheidener geworden. Es liegt noch, ist noch viel Luft nach oben, oder?
Bei uns allen, ja.
Ich habe angefangen, Menschen um mich herum ganz anders zu sehen und zu schätzen. Ich habe plötzlich meine Frau erkannt als ein Wesen, das Gott mir gegeben hat und hat gesagt, hier, das ist deine Frau. Das ist die beste, die ich für dich finden konnte. Das ist so, Ines. Ich habe ein relativ gutes Verständnis bereits für das Wort Gottes entwickelt. Oder? Die Bibel, da steht ja etwas und das versteht man nicht. Aber das soll ja auch nicht so verstanden werden, wie es da steht, sondern dahinter steht noch was anderes. Was steht denn dahinter? Und ich habe so eine analytische Fähigkeit entwickelt, um ein bisschen besser zu verstehen. Also nicht, was sagt die Bibel euch, sondern was sagt sie mir? Eine wirklich persönliche Beziehung. Das sind so ein paar erste Ansätze zu deiner Frage, was hat sich verändert?
Super. Herzlichen Dank für deine Offenheit, für diese Antworten. Die werden uns noch bewegen, bin ich überzeugt. Man darf ja auch nach dem Gottesdienst auf dich zukommen und Fragen stellen zum Glauben, aber keine medizinischen Fragen, haben wir so abgemacht, ja, dass es wirklich um Glaube geht.
Einen Satz sagen, ja.
Bitte?
Einen Satz der Bibel.
Ja, genau. Du hast ja noch etwas mitgebracht.
Ja, wir konnten heute dieses Thema natürlich nur streifen. Und ihr habt vielleicht gemerkt, in dem ersten Teil, ich habe Gott gar nicht im Spiel gehabt, auch in meiner Karriere. Und heute ist das zentral. Ich bin der Überzeugung, wenn ich nochmal, er hat mich gefragt, wenn du nochmal leben würdest, würdest du alles nochmal gleich machen? Ich glaube von meinem Wesen her, ja. Aber ich würde von Anfang an um die Gnade des Glaubens bitten, um mein Leben mit Gott zu leben, wie ich es heute lebe. Und das wäre alles anders geworden. Bin ich unter, das wäre alles anders geworden. Ich habe euch, wenn ihr das Thema noch vertiefen wollt, zwei Sachen mitgebracht. Erstens, ich leite heute noch eine Stiftung, wir machen Forschungsprojekte und wir wollen wirklich wissen, bringt es denn etwas, wenn sich Patienten, zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs, in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen? Wenn sie ihren Glauben aktivieren, Ernährung, soziales Netz und, was alles mögliche Ressourcen sind. Das gibt keine Studie bisher in der Medizin, die diese Frage untersucht hat. Welche Rolle spielt denn überhaupt die Kraft im Patienten? Und diese Studie, die ist sehr schwer durchzuführen, die haben wir seit vielen Jahren geplant. Und über eine Stiftung, in der ich tätig bin, wird diese Studie auch finanziert. Okay? Und ihr könnt da mitmachen jetzt an der Finanzierung dieser Studie, aber indem ihr Folgendes macht. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, was die Stiftung herausgegeben hat und das Büchlein heißt, Was kann ich selbst für mich tun? Und da drin sind viele Antworten auf Fragen, die wir jetzt heute nicht ansprechen konnten. Da ist auch meine Geschichte mit drin und viele andere Meinungen. Das Buch kostet 10 Franken, das geht in die Stiftung und in das Projekt. Und dann bin ich in der glücklichen Lage, immer wieder mal irgendwo eingeladen zu werden. Ich habe ja nichts mehr zu tun und dann werde ich halt in die Stammi eingeladen. Oder? Und ich finde das lässig.
Ich finde
das
super.
Und ich predige auch gelegentlich. Und ein Text, der mich, oder etwas, was mich in der Bibel immer wieder beschäftigt. Gott sagt zu uns, ich will dich. Gott sagt zu dir, ich will dich. Ganz egal, ob du ihn willst oder nicht willst. Ich will dich. Oder so heißt es im Psalm 32, und das ist ein Kommentar zum Psalm 32. Ich will dich lehren, unterweisen. Ich will dich dir den Weg zeigen. Ich seid Gott, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann kommt pünktlich. Und dann muss man diesen Satz selber fertig machen. Ich will schon, wenn du auch willst. Aber wenn du nicht willst, sagt Gott, okay. Ich bin immer wieder bewegt, wie Gott uns als Menschen respektiert. Wenn du nicht willst, sagt Gott, okay, du bist frei, dich zu entscheiden. Ich will schon, ich will dich schon mit einmeinen, wenn du auch willst. Darüber geht diese CD und ich finde es eine gelungene Predigt. Finde ich.
Oh,
also ich sage dir. In aller Bescheidenheit.
Ganz herzlichen Dank, Gerd. Wir werden nachher noch hier vorne stehen. Man kann uns fragen, auch wie man in diese Beziehung finden kann. Ganz herzlichen Dank, Gerd. Du darfst wieder Platz nehmen.
Merci vielmals.
Neben deiner wunderbaren Frau.
Ja.
Gott sagt, ich will. Sehr eindrücklich. Gott hat sich das alles kosten lassen, hat seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt, dass wir sehen, wie Gott ist und in diese Beziehung zu Gott zurückfinden können. Weil diese Beziehung zu Gott ist nicht ein Automatismus, sondern Gott lädt uns ein. Ich will in dein Leben treten, ich will dir Identität schaffen, geben, schenken. Willst du auch? Wir möchten euch gerne Unterstützung geben, dürft uns nach dem Gottesdienst ansprechen, uns und auch andere Leute aus unserer Gemeinde, die haben so ein weißes Schild angesteckt, die kann man hier vorne oder unterm Gottesdienstraum ansprechen und sagen, sag mal, wie ist das, wie hast du das erlebt, wie hast du Identität gefunden in Gott, wie hast du ihn entdeckt, in dein Leben integriert, da möchten wir gerne eine Hilfe sein.